Dieses Mal werden Sie mir nicht entkommen, Mr. Bond.
Verdammt, was haben Sie diesmal vor, Röfeld?
Jetzt habe ich gar nichts vorbereitet. Kann ich Ihnen stattdessen etwas über ein paar Bond-Filme erzählen?
Okay. Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge unseres Podcasts und zum zweiten Teil unserer großen James-Bond-Film-Werkschau, wo wir ja in unregelmäßigen Abständen alle James-Bond-Filme nacheinander durchgehen. Und nachdem wir das letzte Mal die ersten vier Filme mit Sean Connery hatten, widmen wir uns diesmal Sean Connerys letzten beiden Auftritten sowie einem, naja, Sonderling, sag ich mal, jemand, der ihn da kurzzeitig vertreten hat. Mit zur Seite steht mir dabei, wie immer, Marius. Hallo.
Hallöchen, Tag. Christian, ist das bei dir auch schon so, wie wenn man zu viel Tetris spielt, dann hat man irgendwann so Tetris-Augen und man sieht die Tetris-Blöcke vor einem runterfallen. Ist das bei dir auch schon, dass du Leute random, die in Anzügen an dir vorbeilaufen, siehst, die dann mit einer Waffe auf dich halten?
Nein, so schlimm ist es noch nicht, aber okay. Ich sehe auch nicht so viele Leute mit Anzügen. Also.
Oder mit Waffe.
Ja, das auch nicht. Aber ich sage mal, in der Großstadt hier begegnet man keinen Gestalten, die Anzüge tragen, eher das Gegenteil.
Ah, sind die in Leipzig alle so hippe neue Unternehmen, die wo man keinen Anzug mehr trägt, sondern man spielt mit dem Chefkicker und
ja. Ja, und tatsächlich haben wir einen Kicker. Nee, Quatsch, wir haben eine Tischtennisplatte im Büro. Ah, ja. Aber nein, die sind ja alle barfuß unterwegs und keine schicke Garderobe. Nein, aber James Bond ist das Thema.
Ja.
Und wir arbeiten uns weiter vor durch die Jahre 1967, 69 und 71. Und ich würde sagen, ohne weitere Ausschweife kommen wir doch direkt zum ersten Film, oder?
Ja, ich könnte noch mal einmal kurz einen Mini-Rückblick geben auf das, was bisher geschah. Wir haben schon die ersten vier Filme hinter uns und wir formen die ja immer in eine wunderschöne Tierlist. Und da kann ich mal kurz einen Zwischenstand geben. Wir haben beide Goldfinger in 007 gepackt und beide From Russia with Love in den Tier 005, also zwei darunter. Dann ging es ein bisschen abseits. Du hast 003 Dr. No und Thunderstrike geschafft, gepackt.
Ball.
Thunderball, ja, stimmt. Und ich hatte noch gar keinen 003, sondern hab Dr. No etwas höher bei 004 und Thunderball bei 002.
Ja, und ich habe nochmal drüber nachgedacht, bitten, Goldfinger bei mir in die 006 stattdessen zu packen.
Gut, dann machen also wir das doch gerade.
Weil so ganz vollumfänglich zufrieden war ich mit dem dann doch nicht.
Dann mache ich das direkt, bevor ich es vergesse.
Auch wenn ich im Gegensatz zu dir den Schurkenplan sehr mochte.
Okay, ich kann es gerade nicht ändern. Egal.
Das ist schlecht.
Ja, ich höre die Folge ja und mach das dann.
Gut. Genau. Nein, wir arbeiten uns weiter vor und wir sind, wie gesagt, im Jahre 1967 angekommen. Da haben wir einen neuen Mann auf dem Regiestuhl, Louis Gilbert. Der hat You Only Live Twice im Deutschen, Man lebt nur zweimal, inszeniert. Und ja, jetzt geht wieder das große Plot zusammenfassen los. Du hattest es vor einer Weile mal irgendwo gesagt, ich glaube im Vorgespräch, das ist so ein bisschen der Japan-Film unter den James-Bond-Filmen. Wir starten aber zunächst einmal im All. Dort wird eine Raumkapsel der UdSSR von einer anderen mysteriösen Kapsel, von einem anderen mysteriösen Raumfahrzeug quasi verschluckt und verschwindet dort vom Radar. Und dann haben wir Schnitt nach Hongkong. Dort ist James Bond im Betteneinsatz, sag ich mal, mit einer jungen Frau mal wieder und lässt mal wieder einen. Also der Chauvinismus direkt in seinen ersten paar Dialogen mit der Frage, warum schmecken Chinesinnen eigentlich so anders als unsere Frauen? Und kurz darauf stürmen ein paar bewaffnete Männer den Raum, erschießen Bond vorgeblich. Er wird bestattet.
Für diesen Spruch.
Für diesen Spruch. Wird dann von einem U-Boot eingesammelt, der Sarg, und es stellt sich heraus, ach, er ist doch nicht tot, er hat bloß seinen Tod fingiert, denn der nächste Auftrag steht direkt in den Startlöchern, denn man hat festgestellt, diese Raumkapsel, die andere verschluckt, und damit ja quasi den Krieg, einen Atomkrieg zwischen USA und der Sowjetunion provoziert, die wurde wohl in Japan gestartet und ist auch dort gelandet. Also schickt man nach James Bond nach Japan und dort sucht er nach der Quelle dieser Verschwörung, dieses finsteren Plans, und wie immer steckt natürlich Spectre dahinter. Jo, dein Part.
Ja, der Japan-Bund, genau, er spielt größtenteils in Japan, ja, am Anfang noch in Tokio und dann weiter in immer in den ländlichen Raum. Ist ein Bond-Film, der ziemlich in zwei Hälften gezeichnet ist, ein Zweidrittel und das letzte Drittel, würde ich mal so behaupten. Einmal quasi das klassische Bond sein und einmal eine Undercover-Mission, in dem Bond als Japaner ausgearbeitet wird.
Oh Gott, darüber wird noch zu reden sein. Oder wollen wir jetzt gleich den Elefanten im Raum ansprechen? Wir
können gerne die Kuh aus dem vom Eis holen. Das ist, also irgendwo habe ich es gelesen bei Letterboxd, dieser Bond ist der Temple of Doom von den Bond-Filmen. So ein bisschen möchte ich dem zustimmen. Er hat was Trashiges, er hat was ziemlich Ironisches irgendwie. Man hat das Gefühl, die Macher nehmen das Ganze selbst nicht so ernst. Da sind ein paar zu viele lustige Sprüche dabei und ein paar zu wilde Entscheidungen, sagen wir es mal so. Auch Bond Sketche, diese Little Nelly, hieß sie?
Nelly,
ja, genau. Ben, ja. Irgendwie sowas. Also es sind schon ein paar.
Dieser schwer bewaffnete Mini-Helikopter.
Genau, ne? Ja. Der aber, glaube ich, nicht einmal zum richtigen Einsatz kommt. Also der
fliegt doch, also es gibt ein großes Feuer. Also er fliegt irgendwo drüber, dann gibt es ein Feuergefecht und dann taucht das Ding nie wieder auf.
Ja, genau. Aber dafür wird es halt ziemlich oft angeteasert irgendwie, dass doch Q bitte mit seinem Gadget dahin kommen soll. Also der Film hat, sagen wir es mal so, ich kann jeden verstehen, der diesen Bond-Film nicht mag. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Ich hab den Spaß meines Lebens bei diesem Film. Das liegt erstmal an Japan der 60er Jahre. Ne? Mhm. Einfach, finde ich, ein fantastisches Setting. Und dieser Film, wenn man aus dem heutiger Sicht anschaut, dann ist der natürlich ja, nicht hart an der Grenze bei manchen Sprüchen, sondern hart drüber. Aber das hat, wie gesagt, heute so einen unfassbar angenehmen Trash-Faktor. Diese Verkleidung vom Band als Japaner, dieses komplett überdrehte, aus diesem Film kommt die Festung oder das Geheimratsversteck eines Bösewichtes in einen Vulkan. Ne?
Ja.
Man erinnert sich daran, dass auch immer ständig Gegenschnitte zum Vulkan kommen, wo der ausbricht oder wo Lava runterfließt. Wenn aber die Leute auf dem Vulkan hochklettern, man nirgendwo Lava sieht. Auch solche Sachen sind einfach großartig.
Du bringst ja nicht ein bisschen was durcheinander. Man sieht, glaube ich, nur am Intro
später auch. Später auch, wenn sie da runtergehen, quasi vor. Also es wird so getan, als wäre durch diese Explosion, die dann am Ende stattfindet, der Vulkan ausgebrochen.
Ja.
Aber sie laufen halt runter, man sieht natürlich nirgendwo Lava, weil sie konnten ja nicht die Schauspieler durch Lava laufen lassen. Und CGI war noch nicht so. Deswegen haben sie einfach Gegenschnitte zu einem ausbrechenden Vulkan gemacht. naja. Gut. Wie gesagt, der Film hat sehr viele trashige Szenen und ist komplett drüber. Und ich mag's. Ich mag das wirklich sehr. Es gibt Ninjas. Was will man mehr?
Ja, fangen wir, jetzt, das war jetzt sehr viel auf einmal, fangen wir doch mal von vorne an. Zunächst mal zum Setting. Das war ja sowas, was wir beide auch am allerersten Bond kritisiert haben, dass der eigentlich nur auf, wo war das, Jamaika oder Haiti gespielt hat? Eins von beiden, ne?
Jamaika, der allererste.
Also auf einer karibischen Insel, Jamaika. Und dass das ein bisschen langweilig war und auch hier 95% des Films spielen nur in Japan. Das ist im Prinzip auch nur ein Schauplatz. Aber was ich eben schön finde, sie holen sehr viel aus diesem Schauplatz raus. Man hat in Japan, was gerade so im wirtschaftlichen, im kulturellen Aufschwung ist. Und auch das Erste, was man von Japan sieht, ist im Prinzip eins dieser sehr ikonischen Neonschilder bei Nacht, die ja so dieses ganze Bild von Japan im Westen sehr, sehr geprägt haben zu der Zeit und eigentlich bis heute, ne, was sich ja so ein bisschen so Cyberpunk-Dystopien und so weiter oder Cyberpunk ist nicht Utopie, aber also Cyberpunk-Visionen zieht. Und dann hat man Bond erst da rumlaufen durch die Straßen, durch die Gassen. Er ist bei einem Sumo-Ringer-Wettbewerb und dann später hat man noch so einen Hafenkomplex und dann geht's halt raus aufs Land in diese Ninja-Schule und halt auf den kompletten ländlichen Raum dann noch mit dieser Vulkaninsel. Und das fand ich schon mal sehr schön, dass sie, wie gesagt, einen Schauplatz, einen kleinen Schauplatz haben, aber sehr viel visuell und atmosphärisch da rausholen.
Ja, absolut. Man hatte noch den Bürokomplex quasi, wo man zweimal ist. Einmal Bond Undercover als ja, Handelsvertreter quasi für diesen Chemiekonzern, mhm. der natürlich auch nur unter Spectras Führung ist. Wie gesagt, ich finde, der Film hat sehr viele Schauplätze. Er hat interessante Nebenfiguren, die eine nach dem anderen sterben. Fun Fact zu Henderson, einer Figur aus diesem Film, den treffen wir heute nochmal im dritten Film.
Das ist ein Kontaktmann in Japan, der aber auch 3 Minuten nach der ersten Begegnung direkt ermordet wird.
Ja, und der Schauspieler hat ein gutes Upgrade. Der wird nämlich später noch relevant. Wir kommen da aber dann zu gegebenen Zeitpunkt dazu. Und ich finde es lustig, wie dieser Film gleichzeitig unfassbar frauenfeindlich sein kann und gleichzeitig unfassbar emanzipiert. Also du hast wirklich bescheuerte Sprüche, die einfach nur als Trash-Unterhaltung taugen und mir ziemlich gut taugen. Also ich musste echt auch gut grinsen, weil das so drüber war, wie gesagt. Irgendwie, was war so Sprüche irgendwie bei uns in Japan?
Kommen die Männer immer zuerst.
Genau, und dann sagt irgendwie James Bond, oh, hier lasse ich mich irgendwann zur Ruhe, während er von 4 Frauen irgendwie ausgezogen wird und sowas.
Ja, und mein Lieblingsding war, dass ja natürlich die ganzen Japanerinnen alle total auf den Abfahren, weil er ja so tolle Brustbehaarung hat. Und dann sagt er, kein Vogel baut sein Nest in einem kahlen Baum.
Genau, das ist halt, Sean Connery wurde irgendwann, also ich hab das Gefühl, manche Sachen hat er auch einfach so improvisiert, aber dazu kommen wir auch nochmal im dritten Film, wie das nochmal auf die Spitze getrieben worden ist. So fand ich den, wie gesagt, sehr unterhaltsam und durch diese Trashigkeit gleichzeitig fährt aber auch zum allerersten Mal die Frau das Auto die ganze Zeit.
Ja, stimmt, am Anfang rettet sie ihn dann mehrfach. Oder mehrfach, einmal, genau, zweimal, ja. Mehrfach, ja.
Sie, genau, indem sie ist ja die Geliebte, das ist Bond-Girl hier, aber man kann auch mal den Namen nennen von der Schauspielerin, es war Akiko
Wakabayashi.
Wakabayashi, war sie das?
Ne, es gibt ja 3 Bond-Girls, ne? Aber diese Suzuki, das ist dann die letzte, seine Scheinfrau auf der Insel.
Ah ja, das ist Mie Hammer.
Genau. Aber die Akiko Wakabayashi, die spielt die Aki, die die erste Filmhälfte, die ersten 2 Drittel sogar sehr präsent ist und dann auch stirbt durch einen Anschlag, durch einen Giftanschlag, der eigentlich Bond treffen soll, aber der dann sie trifft.
Auch sehr cool inszeniert.
Und gleichzeitig hast du auch noch eine dritte Frau auf der Gegenseite, nämlich Nummer 11 von Spectre, die dort die Fäden zieht, die ihn auch erst eigentlich foltern soll, nachdem er gefangen genommen wurde, sich dann von ihm verführen lässt scheinbar und dann mit einem Flugzeug fliegt und dann ihn einfach festsetzt und aus dem Flugzeug springt und Mr. Bond, machen Sie mal eine Bruchlandung. Er kann sich dann noch gerade so befreien und erstaunlicherweise, das Flugzeug schlägt sehr hart und sehr ruppelig auf den Boden auf, aber explodiert nicht sofort im Gegensatz zu einem anderen, was da von der Straße abkommt sonst bei Bond.
Ja, wir haben einen Fortschritt.
Genau, wir haben noch mit Tanaka, den Chef des japanischen Geheimdienstes, der zu Bonds Verbündeten wird hier, lokalem Verbündeten wird in dem Fall, der ihn mit all dem in Kontakt bringt, inklusive dann auch dieser Ninja-Schule und der ihn dann auch in einen Japaner verwandeln will, so wird es gesagt. Und das ist halt wirklich die Szene, die ich überhaupt nicht mehr im Gedächtnis habe und wo ich als jetzt beim Wiederschauen mir gedacht habe, what the fuck, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, da packen die dann Bond, James Connery, diesem doch sehr breit gebauten, groß gebauten und mit sehr markanten Gesichtszügen ausgestatteten Engländer. James Connery, Sean Connery, mein Gott, ich komme durcheinander. Packen die so eine flache Perücke mit schwarzen, glatten Haaren drauf, irgendwas machen sie an den Augenlidern und dann wird er noch größtenteils enthaart und dann soll er ja Japaner sein. Und absolut. Also wirklich,
abgekauft.
Ist das euer Scheißernst? Das ist gleich im doppelten Sinne problematisch, weil der Film ist halt massiv rassistisch und er macht mich zu einem Rassisten, indem ich mir die ganze Zeit denke, er sieht doch überhaupt nicht aus wie ein Japaner. So, also gleich auf doppelte Weise beschissen.
Ich fand ehrlich gesagt ziemlich unterhaltsam. Also, das ist halt auch einfach so die bescheuerte Szene des ganzen Films.
Ja,
das total. Ist halt, also er sieht halt nicht mal ansatzweise so aus wie alle anderen, die um ihn rumstehen. Und das ist halt, ja, dumm und es ist auch null relevant. Also ja, für ein paar Minuten, dass er sich in diesem Fischerdorf da einschleusen kann, aber danach ist er eh alleine unterwegs, beziehungsweise mit seiner Frau. Er heiratet ja auch noch.
Genau, er heiratet, also so Scheinheirat, und dann werden ihm auch noch so verschiedene Frauen vorgeführt die ersten zwei, drei sind so ein bisschen älter und er guckt so richtig angewidert, so als ob er gleich irgendwie Kotze essen müsste oder sowas.
Der japanische Sicherheitschef sagt ja auch, jetzt suchen wir mal dein Pfannkuchengesicht. Einfach. Oh. Aber ja, in seiner Dummheit und seinem Chauvinismus und absoluten Trash, ich kann es nicht anders sagen, finde ich den halt super unterhaltsam. Ja.
Übrigens auch Trash, der Bösewicht hat ein Becken mit Piranhas drin.
Oh ja, in einem Vulkan.
In einem Vulkan, genau. Wo er dann auch Nummer 11 reinfallen lässt und über das Finale kann man noch so ein bisschen sprechen, weil wir haben diesen Vulkan und der Plan ist ja, Bond geht vor und dann kommen die ganzen Ninjas nach, während Bond sich da einschleicht und auch die Astronauten, die Kosmonauten befreit. Und dann kommen halt, wie gesagt, die ganzen Ninjas hinterher und dann kommt es zu einem richtig großen Gefecht, zu einer Schlacht schon fast, die sehr ausartet, sehr große Materialschlacht einfach ist. Und die hat ein paar sehr schöne Momente und ein paar sehr komische Momente. Erstmal ist es schon mal bemerkenswert, weil es ist die erste Konfrontation von James Bond und Blofeld. Blofeld wird hier endlich mal gezeigt, der Mann, der vorher die ganze Zeit seine weiße Katze gestreichelt hat und wo wir nur die Katze gesehen haben, jetzt sehen wir endlich mal sein Gesicht. Und es ist dann der Typ aus Austin Powers.
Ja, okay.
Wenn man so möchte.
Ja. Ja. Wusste man ja damals noch nicht. Und er wird erstmal noch quasi im Schatten gehalten von Hans, seinem Handlanger. Ja.
Der lameste Handlanger, den wir bisher, glaube ich, hatten.
Er wird auch ziemlich schnell fertig gemacht und kann eigentlich nichts so wirklich.
Hat der irgendeine Dialogzeile?
Nee, stopp nicht.
Nee.
Tja, keine Ahnung, was er da. Also, das ist tatsächlich auch ziemlich lame, der Auftritt von Blofeld. Er weiß auch nicht wirklich, was er machen soll. Er ist smart, ja. Er erkennt, dass es James Bond ist, quasi, weil er schon vorher seinen Sauerstoff oder sowas angelegt hat. Aber sonst. Also sobald es auseinandergerät, weiß er überhaupt nicht, was er machen soll und flieht mehr oder weniger einfach nur.
Ja, und nimmt Bond zweimal mit, um ihn dann erschießen zu wollen, kurz vor seiner letzten Station. Also es ist sehr seltsam. Und er lässt seine Katze fallen, einfach. Er lässt seine Katze einfach zurück, während die Station dann in die Luft fliegt. Das ist für
Christian natürlich ein No-Go, ja.
Also das war wirklich schrecklich.
Ja, das muss ich tatsächlich auch sagen. Mit Blofeld wussten sie noch nicht wirklich, was anzufangen. Also wenn er mal in Erscheinung tritt, das machen die nächsten Filme besser.
Aber gleichzeitig hast du dann auch, du hast ja diesen Raketenstart vorher noch, bevor es da losgeht. Und das ist schon ein cooler Moment, weil es auch diese so eine behäbige, mächtige Bläsermusik dann in diesem Moment gibt.
Die Musik an sich ist sehr schön. Der Titelsong ist jetzt eher standardmäßig, würde ich mal glatt behaupten. Ich sag dir mal kurz.
Nancy Sinatra war es, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder war es ein anderer Song? Aber ich glaube, es war von Nancy Sinatra gesungen, You Only Live Twice.
Ich finde ja immer, dass hier ihr Song, wie heißt das, zusammen mit Lee Hazelwood, glaube ich, heißt er, Summer Wine, sich immer auch anhört wie ein James-Bond-Film.
Ich glaube, bei Summer Wine kenne ich nur diese neue Version.
Performt bei Nancy Sinatra, ja. Also, ja. Ah, und Lee Hazelwood ist tatsächlich sogar, hat das geschrieben, wenn ich es richtig sehe. Ja, das passt.
Ja, und am Ende fliegt dann der ganze Vulkan in die Luft und James Bond sitzt mal wieder mit einer Frau im Rettungsboot auf dem Meer.
Ja.
Also klassisches Bond-Connery-Ende.
Also ja, das Ende ist tatsächlich dann sehr, 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 sehr klassisch Bond. Wie gesagt, aus dem Ende aber mit dem Vulkan und alles, da kommen sehr viele ikonische Szenen vor, die man überhaupt nicht mit You Only Live Twice verbindet, sondern halt allgemein mit der Bond-Reihe. Wie du hast schon gesagt, Vulkan, Piranha, Becken, dummer Handlanger, auch dieses Railroad-System da, das hat ja auch Austin Powers, glaube ich, so ein bisschen auch parodiert.
Innerhalb der bösen Basis, ne?
Ja, genau, also diese böse Basis sieht wirklich halt auch aus wie eine Bond-böse Basis, ne? Also das ist wirklich so, das klemmt man auf 3 Kilometer gegen den Wind. Ja, Blofeld, wie gesagt, da waren sie noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber das ist wirklich fast das Einzige, was ich zu meckern habe, sonst ist dieser Film super unterhaltsam einfach, ja. Man muss natürlich mit einer sehr anderen Blickwinkel drauf schauen, wie damals vielleicht, aber sonst ich kann ehrlich gesagt nichts gegen diesen Film sagen.
Ja, ich kann schon so ein bisschen was dagegen sagen, also beziehungsweise ich muss was dagegen sagen, weil das ist schon, das ist mir jetzt schon sehr, sehr sauer aufgestoßen, wie dumm er sich da anstellt in dieser völlig unnötigen Verkleidungsszene und allem, was danach folgt. Also, das ist nicht, das hat mir nicht gefallen. Übrigens auch noch ein Fun-Fact von mir. Das Skript stammt von Roald Dahl.
Oh, das ist hier
Kinderbuchautor. Charlie und die Schokoladenfabrik, ja. Und er hat von den Produzenten wohl so eine Formel vorgegeben bekommen, die unter anderem gesagt hat, es muss 3 Bond-Girls geben und 2 davon müssen sterben. Und, genau, also, und das ist so ein Schema, was man, wenn man es mal weiß, immer wieder auftaucht in diesen frühen Filmen. Und ein Thema auch hier, ein zeitgenössisches Thema, was auch hier auftaucht, das Space Race. Natürlich ganz klar, wir sind 2 Jahre vor der Mondlandung. Ja. Und da ist das natürlich ein ganz, ganz präsentes Thema. Im Gegensatz zum nächsten Film, aber zu dem kommen wir dann, glaube ich, gleich, wenn wir hier Tierlisten gerankt haben.
Ja, gehen wir mal doch in die Tierlist rein. Und ich fange mal konsequenterweise an. Ich würde den jetzt nicht in den höchsten Tier ranken, das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Einfach weil es auch nicht so ein, ja, da fehlen noch ein paar Settings, es fehlen noch ein paar Gadgets, vielleicht ich habe immer nicht nachgeschaut, wie es heißt, Little Nelly, glaube ich, ne?
Aber wir hatten noch diese Zigarette, die als Raketenwerfer, aber die Pistole funktioniert, ja.
Stimmt, ja. Und es gibt, wie gesagt, der hat immer so einzelne Momente. Ich erinnere mich nur an die Statue, diese kleine auf dem Tisch, die er zerhaut. Oder die von so einem Schwert durchtrennt wird. Und am nächsten Tag ist er wieder in der Firma und dann steht diese Statue wieder da und der guckt sich einfach nur an und denkt sich so, sagt so, huh. Es sind so ein paar kleine Momente, die echt Spaß machen. Und der Film lebt natürlich auch wieder von Sean Connery. Ne? Also ja. Es ist, man muss es immer wieder sagen, umso weiter wir hier voranschreiten, umso mehr ist dieser Mann, er ist schon fast eine Parodie von sich selber schon. Also ist, manchmal trifft es so ein bisschen arg ab, aber ja, und der ganze Anfang, wo er quasi stirbt und wieder zurückgebracht wird mit dem U-Boot, ne? Auch wieder ein paar nette Sprüche zwischen ihm und Miss Moneypenny. Also ich hab fast zu meckern und ich ranke den auf 006.
Okay. Ja, bei mir wiegt es ein bisschen schwer und ich habe ihn jetzt auch bei Letterboxd nochmal eine Abwertung gegeben nach dem zweiten Mal schauen, war einfach, ich weiß auch nicht, also wie gesagt, diese Szene ist mir sehr, sehr sauer aufgestoßen und ich meine, selbst für einen 60er-Jahre-Film geht das besser anders.
Absolut.
Aber trotzdem hat er seine Qualitäten, aber ich gehe auf 004.
004. Gut, dann machen wir doch weiter mit was ganz Besonderem.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Ausreißer der ganzen Sache. Das ist der Film von 1969, dem Jahr der Mondlandung, und es handelt sich um Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Ein Film, der so ein bisschen, glaube ich, als Anomalie in diesen ganzen Bond-Filmen gilt, weil er ein neues Gesicht mit reinbringt, nämlich George Lazenby als James Bond. George Lazenby, Australier, der hier tatsächlich seine allererste Filmrolle hat, weil Connery hatte keinen Bock mehr und hat jedes weitere Angebot ausgeschlagen, jedes noch so hohe Angebot. Und ja, da haben sie einen neuen gecastet. Tatsächlich waren auch schon die späteren Bonds, Timothy Dalton und Roger Moore, im Gespräch. Aber letztendlich entschied man sich dann für George Lazenby, der jetzt hier, wie gesagt, James Bond gibt. Und am Anfang erstmal eine junge Frau rettet, die ins Meer gehen will. Gespielt von Diana Rigg. Die spielt Contessa Teresa Di Vincenzo, kurz Tracy, und die nimmt eine sehr große Rolle in dem Film ein. Der begegnet Bond immer wieder im Verlaufe dieser Geschichte. Letztendlich verschlägt es ihn aber in die Alpen, denn dort gibt es auf einem Gipfel eine Forschungsstation, vorgeblich für Allergien oder gegen Allergien soll er erforscht werden. Und aber unser liebster Bösewicht, Ernest Stavro Blofeld, der hat dort mehrere junge Frauen, die er hypnotisiert, und die sollen ein Virus in die Welt hinaustragen. Also hier auch schon wieder ein interessantes Motiv. Ich weiß nicht, wie gefährlich Biowaffen damals in den 60ern waren, wie sehr es als Gefahr angesehen wurde. Aber mal was etwas anderes in der Hinsicht, das ist das typische Weltherrschafts, ich erpresse die UNO oder die Länder dieser Welt um Geld aber mal auf andere Art und Weise. Und ja, wo hatten wir vorher den Japan-Film? Jetzt ist das hier der Alpen-Film, weil der spielt größtenteils in den Schweizer Alpen.
Ja, der ganz besondere Bond. Fangen wir doch mal mit den Darstellern an, würde ich sagen. Mhm. Und ich sag mal so, das, was George Lazenby fehlt, holt Diane Rigg halbwegs wieder raus in der ersten Hälfte. Darf man das so gemein sagen? Ich weiß es nicht. Aber zumindest George Lazenby, der schlechteste Bond, würde ich jetzt schon fast sagen. Also ich muss mal, ich habe die anderen vielleicht auch nicht so ganz genau im Kopf, aber so ad hoc würde ich mal klapp behaupten, das ist der schlechteste Bond. Mal gucken, wie Timothy Dalton noch wird. Der ist ja auch Kritik gewohnt, sagen wir es mal so. Aber die erste Hälfte wird ja auch durch Diane Rigg getragen, die, wie ich finde, bis dato auch nicht nur vielleicht die beste Schauspielerin ist, die dort mitspielt als Bond-Girl, sondern auch eine interessante Figur auch zurechtgeschnitten bekommt, ne? So als das die Tochter eines Verbrechersyndikats, eines europäischen Verbrechersyndikats, die halt mit Bond anbändelt. Bond wiederum möchte Informationen haben von diesem Verbrechersyndikat, wo sich halt Blofeld aufhält. Man hat am Anfang, ich weiß auch nicht, auch wenn mir die erste Hälfte besser gefällt als die zweite Hälfte, weiß ich nicht genau, wo der Film dahin wollte, weil am Anfang gibt es noch so ein paar Seitenhiebe auf Sean Connery oder auf den alten Bond, ne? Du erinnerst dich, am Anfang sagt er sowas wie, oh, das wäre dem anderen nicht passiert. Ne?
Ja,
was ja eine ganz, ganz klare Anspielung ist.
Auch noch mit Blick in die Kamera.
Ja, ja, genau. Also wirklich, wirklich, genau. Ja. Und aber sonst wird, die komplette Besetzung bleibt ja gleich. Alle tun so, als wäre Bond der ganz normale Bond. Es gibt keine andere Anspielung, würde ich sagen, oder?
Es ist auch die gleiche Figur. Der Film tut sehr viel dafür, uns deutlich zu machen, das ist der gleiche Bond, den wir in den fünf Filmen davor gesehen haben. Weil es gibt, Bond quittiert dann ja auch so fast den Dienst, dann aber doch nicht. Und er packt dann sein Zeug in seinem Büro zusammen und hat dann ganz viele Andenken aus den alten Filmen. Mit stimmt, auch noch der passenden Musik, die dann eingeblendet wird. Also genau, auch das Intro. Es gibt keinen Bond-Song hier tatsächlich, sondern so ein Intro, was zusammengeschnitten ist aus Bildern der älteren Filme. Aber dieser Film macht sehr, sehr deutlich, das ist der gleiche Bond, die gleiche Figur, die wir vorher gesehen haben. Und mir drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, mir drängt sich so ein bisschen die Interpretation auf, dass hier Bond quasi sein Äußeres groß angelegt verändert hat, um auf die Suche nach Blofeld zu gehen effektiv, weil ja schon gesagt wird, der sucht ja schon seit 2 Jahren erfolglos nach Blofeld. Und ich glaube, so kann man das auf spielerische Weise sich zurechtlegen, dass dieser Bond hier ein bisschen anders aussieht.
Ja, da macht der Satz aber trotzdem keinen Sinn. Dann ist es auch einfach nur um die
Ja, dieser Satz macht keinen Sinn. Das ist dann so ein Metakommentar, den muss man dann natürlich ausblenden. Aber zumindest in der deutschen Fassung spricht ja auch das dafür, dass im Deutschen hat er ja die gleiche Synchronstimme. Ja.
Apropos deutsche Fassung. Ich habe ja die Blu-Rays hier. Ich weiß nicht, wo du sie jetzt alle geschaut hast. Aber der wechselt gerade in der zweiten Hälfte zwischen alter und neuer Fassung hin und her. Also zumindest hat sich so angehört, als wäre ab und zu mal der Ton deutlich älter aufgenommen als ja, die aktuelle Version
Mir kam es eher so vor, als ob dann nochmal eine neue Synchro für irgendwie Extended Scenes oder sowas war. Also auch so, zunehmend im letzten Drittel gibt es immer mehr Szenen, wo die Synchronstimmen auf einmal wechseln, was ein bisschen verwirrend ist. Aber also sowas rechne ich einem Film nicht negativ an. Also ich fand es aber auch seltsam, ja.
Nee, ich rechne es jetzt auch nicht, also kann der Film jetzt nichts für, aber trotzdem wundert euch nicht. Es war schon störend, muss man sagen, wie es ist. Kam schon öfter vor.
Aber Lazenby an sich ist so ein bisschen undankbar in dieser ganzen Rolle. Ich meine, man kann jetzt von seinem Aussehen halten, was man will. Ne? Er hat ja diese Koteletten und dieses fette Kinngrübchen geschenkt, aber er tut halt auch immer so pseudo-cool. Er hat immer so einen pseudo-coolen Blick drauf und nicht diese natürliche Coolness von Sean Connery. Und gleichzeitig finde ich aber die Action-Sequenzen angenehmer als die mit Connery, weil Lazenby der hat eine andere Physis. Der ist ein bisschen schmaler, ein bisschen agiler, deswegen haben die Action-Szenen auch eine, wie ich finde, schönere Dynamik, als wenn Connery dann so etwas behäbig in den Kampf reingeht. Das hat mir zumindest schon mal gut gefallen.
Ja, Lazenby finde ich ist mehr dran an so einem perfekten Agenten, was mir nicht so gefallen hat. Gleichzeitig soll er den gleichen Charakter haben wie Connery. Was halt absolut nicht passt. Ja, es kann sein, dass es jetzt nicht unbedingt am Schauspiel liegt, sondern wie halt mit ihm umgegangen wird. Nur es funktioniert halt hinten und vorne nicht. Die Action, da hatte ich auch immer das Gefühl, anders wie bei Connery, hatte ich bei Lazenby immer das Gefühl, der kann sich da auch noch rausprügeln. Ne? Also der kann sich da auch noch mit Agenten-Moves irgendwie, also rauskommt er immer, beziehungsweise er ist irgendwie fit genug, um da auch mal irgendwo runterzuspringen und sowas. Und bei Bei Connery habe ich schon gedacht, ja, das ist auch so eine Portion Glück auch dabei und auch so eine Portion einfach das Selbstbewusstsein, was ihm rausholt. Ich komme hier raus, so nach dem Motto, und dann kommt er auch raus. Und hier ist das so ein bisschen mehr angelehnt an so einen perfekten Helden, weil ich halt, wie gesagt, ein bisschen langweilig finde. Und das wird ein bisschen zurückgestuft, weil er sich ja in Flagranti, heißt das in Flagranti? Na egal. Verkleidet.
Ich mehr Kontext.
Verkleidet als Hillary in die Alpen schleicht zu Blofeld, zu seinem Forschungsinstitut, gibt sich als Namensforscher aus und ist dort dann umringt von Frauen, die alle Allergien haben und von davon gerettet werden müssen, von Blofeld.
Und das ist halt so fucking cringe. Also wirklich, ja. Der kommt auf diese Forschungsstation und es sind wenig Leute zu sehen und Blofeld, der natürlich da sich auch als jemand anderes ausgibt, der sieht auch wieder komplett anders aus als im Teil davor. Ein bisschen anders aus. Er hat wieder eine Glatze, aber hat diese Narbe nicht mehr. Anderer Schauspieler auch. Und die beiden wissen von Anfang an, dass der andere jeweils, oder wissen um die Identität des anderen, spielen sich aber die ganze Zeit vor. Und dann kommt Bond zum Abend hin, zum Abendessen in diesen Gemeinschaftssaal und da sitzen auf immer 12 bildhübsche junge Frauen, alle auch noch so relativ knapp bekleidet, alle Ethnien durchgemischt und stürzen sich wie so ein Rudel Hyänen fast schon auf ihn, weil, oh mein Gott, das ist ein Mann, oh mein Gott, und dann essen sie und immer anzügliche Bemerkungen und das, was gegessen wird, werden da irgendwie kaut die einer an ihrem Hähnchenspieß rum und eine isst ein Würstchen oder eine Banane und das ist, oh, also das ist schon extrem fremdschämig.
Ja, und dann hat er natürlich auch nichts Besseres zu tun, wie abends die Mädchen zu besuchen. Natürlich, um Informationen zu bekommen, ne?
Natürlich,
natürlich. Natürlich, ja. Also das ist wirklich, es ist für den ersten Moment witzig und dann wird's halt einfach nur noch Fremdscham, cringe und auch irgendwann ein bisschen langweilig. Also alles, was auf dieser Forschungsstation war, so am Anfang, es fängt noch cool an, aber irgendwann wird's halt auch ein bisschen lame und auch die Action, die danach kommt, finde ich zu lang gezogen. Also das Skirennen, was runter abgeht und auch die Verfolgung auf dem, was ist das, Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt irgendwie so.
Das ist so ein Winterattraktionsmarkt. Ist
ja. Ziemlich hektisch geschnitten auch. Gut, das soll, glaube ich, gerade in dieser Szene so ein bisschen die Verwirrtheit zeigen so. Aber es ist trotzdem ziemlich heftig geschnitten und wir haben am Ende auch noch so eine Bobfahrt.
Das ganze Wintersport-Repertoire.
Ja, genau. Also ich habe auch noch gewartet, bis jemand Skispringt. Gut, sie versuchen
es. Ja, gut, es sind sehr, sehr, sehr viele Skisprünge auf jeden Fall.
Es ist Skifallen mehr wie Skispringen. Ja. Aber ja, Gott sei Dank, ich glaube, Biathlon war da noch nicht so populär. Sie holen alles aus diesem Setting raus, das schon. Aber ich finde das Setting halt auch eher so meh. Also da kann man mal einmal eine Abfahrt machen und irgendwie ist das so ein Teil von einem Bond-Film, dass es irgendwie in einem alten Spiel ist, okay. Aber für die komplette zweite Hälfte eines Films, nee. Da konnte auch Diana Rigg dann nichts mehr retten. Also sie kommt ja irgendwann auch dazu, ziemlich out of nowhere.
Ja, das ist so ein Deus Ex Machina-Moment, wo er auf der Flucht ist und sie steht auf einmal da und rettet
ja, ihn. Ja, Deus Ex, ich weiß nicht, ihr Vater ist der Verbrechungschef-Typ, da kann die schon Informationen haben, wo gerade Bond ist, aber ist trotzdem ja, dieser Film hat, wie ich finde, der lebt von seinen Momenten. Mehr wie von seiner Story, von seinem Darsteller, von seinen Set-Pieces oder sowas. Der lebt von seinen Momenten, wie ich finde. Einmal, du hast schon erwähnt, den Moment, wo James Bond kündigt. Das finde ich erstens sehr witzig. Einfach, wo Miss Moneypenny ihn quasi nur Urlaub aufschreibt und deswegen und auch M quasi dankt dafür, dass was würde ich nur ohne sie machen, Miss Moneypenny. Das fand ich einfach so eine nette Szene, auch wenn man noch so einen kleinen Rückblick auf die anderen James Bond Filme hat, wäre cooler gewesen mit Connery, aber okay, sei es drum. Das fand ich eigentlich schon eine ziemliche, da hat man zum ersten Mal auch so ein bisschen das Gefühl, dass man hier in einer fortlaufenden Geschichte ist, ne? Und in dem gleichen Universum, das fand ich sehr schön. Auf jeden Fall das Ende, falls wir schon drüber sprechen wollen.
Können wir gleich dazu kommen. Ich wollte noch mal sagen, diese ganze zweite Hälfte und Schnee und Alpen und Berge und so weiter, das ist ein Szenario, was mich persönlich einfach sehr anspricht. Ich bin früher mit der Familie, sind wir in den Winterferien jedes Jahr in die Alpen gefahren, um Ski zu fahren. Und ich mag das einfach, das Verschneite und die hohen Berge. Und ja, wie gesagt, Skifahren, das ist so irgendwas, was mich so persönlich so ein bisschen nostalgisch triggert. Und ich gebe dir recht, auch da ist die Action oder die Verfolgungssequenzen sind zu lang, sind zu ausladend. Das ist so ein Problem, was sehr viele Bond-Filme haben, dass ihre Verfolgungssequenzen immer irgendwie zu lang sind, weil dann noch die nächste Kurve mit dem Auto genommen werden muss und so. Gleichzeitig, wie gesagt, mochte ich das sehr, dass sie auch dann sehr viel rausholen, dass dann nicht nur die einsamen Berge ist, sondern dass dann auch so ein bisschen die Menschen sich unten versammeln zu diesem Fest, wie gesagt. Und das gefiel mir dann doch trotz aller Längen und hanebüchenen Wendungen doch ganz gut. Auch was das große Krach-Bumm-Finale dann nochmal in dieser Station betrifft. Und ja, der Star für mich ist tatsächlich Diana Rigg, beziehungsweise ihre Figur, die Bond mehrfach aus der Patsche rettet, häufiger als er sie auf jeden Fall, die sich auch in dieser letzten Angriffssequenz auf diese Forschungsstation, wo dann ganz viele Helikopter angeflogen kommen, sie befreit sich dort selbst, legt auch noch einen Schurken um und kommt dort quasi selbstständig heraus. Und ich mag diese Figur einfach sehr. Die bringt, die hat, die ist tatsächlich, wie gesagt, der Star des Films. Hat sehr viel Charme, sehr viel Eigenständigkeit, ist nochmal eine Stufe mehr emanzipiert als die Frau davor, die nur Auto fahren durfte.
Auf jeden Fall, dann sind sie nochmal eine Stufe weitergegangen und haben gemerkt, oh, wir können den Frauen doch ein bisschen mehr zutrauen. Eieiei. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Jahr 1969. Ihr habt einen Sprung nach vorne gemacht. Und
da waren ja, die 68er gerade durch.
Ja, wahrscheinlich. Da waren die Woken wieder, die haben das wahrscheinlich gefordert. Und dann wurde der Film so woke. Haben sich bestimmt auch Konservative damals draufgeregt, dass jetzt auf einmal die Frau da James Bond rettet. Naja, ne, es wiederholt sich alles. Und, ja, ich gebe dir absolut recht. Und mit ihr verbunden ist das beste Bond-Ende, das wir bis jetzt hatten, würde ich glaube behaupten.
Ja. Das hat mich auch noch mal sehr überrascht.
Genau, wir hatten zum ersten Mal die Situation, dass sich nicht nur die Frau in Bond verliebt, sondern Bond auch in die Frau. Und also aufrichtig wohl. Und das heißt, sie heiraten, sie fahren weg. Und es ist jetzt nicht so wahnsinnig gut inszeniert, weil dann kommt einfach ziemlich aus dem Nichts Blofeld und seine Assistentin vorbeigefahren, schießt dort rein. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja. So ein Drive-By, genau. Und ich denke mir so, naja. Aber was danach kommt, ist... Also, da lief mir wirklich mal kurz der Schauder über den Rücken. Das bringt den Gänsehautmoment, weil Bond einfach dann sieht, dass seine Frau erschossen wird und dann kommt noch ein Polizist vorbei und die tote Diana Rigg liegt in den Armen von James Bond und James Bond sagt, nein, ist alles in Ordnung. Und das war wirklich, also da haben sie sich mal was getraut, meine Herren.
Ja, und darauf und endet der Film dann auch. Ne?
Da es endet der Film, da kommt kein Gag, da kommt nichts.
Es kommt nicht noch irgendwie die coole auf plus dann eine Musik, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es am Ende musikalisch ausfaden lassen, aber ich glaube, das endet Bond-Theme auf einer,
kommt dann, oder
ja, Bond-Theme. Ja. Aber es endet auf einer sehr melancholischen, bedrückenden Note und das fand ich zum Ende hin nochmal stark und das ist auch der Grund, warum ich jetzt dem Film auch nochmal im Gegensatz, also quasi das Gegenteil von Man lebt nur zweimal, ich habe nochmal eine Aufwertung gegeben, weil ich natürlich die eklatanten Mängel dieses Films sehe und auch George Lazenby als Bond wirklich nicht gut finde, ganz im Gegenteil. Aber sie trauen sich so ein paar neue Sachen und der Film macht ein bisschen was Frisches und lässt es mal so ein bisschen anders angehen und das macht, lässt ihn so für mich positiv ein bisschen aus diesem Gesamtbild doch herausstechen.
Absolut, das Ende wäre heute selbst wo man sagen würde, oder hat er sich aber was getraut. Also ja. Das Bond-Girl einfach mal sterben zu lassen oder nicht, naja, das kommt häufiger vor, aber quasi der Main-Character dieses Films, die Sympathiefigur und allen drum und dran, dass sie stirbt, ist schon, und dann auch noch so inszeniert, so tragisch wirklich, nicht eine, die, ja, ist jetzt schon wieder ein Bond-Girl tot.
Dass halt Bond auch wirklich trauert und nicht direkt im nächsten Einsatz ist oder den Schurken, der sie gerade umgebracht hat, direkt die Rache an ihm vollzieht, sondern dass er ehrlich trauert und ehrlich Gefühle zeigt und Menschlichkeit mal zulässt.
Absolut, absolut. Ja, und das bringt uns jetzt zu einer ziemlich schwierigen, also zumindest für mich für eine sehr schwierige Situation, das Ganze in die Tierlist einzufügen. Denn ich mag den Film nicht. Ich habe echt Probleme damit und ich finde den über weite Strecken auch ziemlich öde. Der geht auch relativ lang, wenn ich mich recht entsinne.
142 Minuten.
Das ist eine ordentliche Laufzeit. Wo steht denn das bei Letterboxd? Ja. Hallo? Ach da unten, 142 Minuten, ja. Genau, mal zum Vergleich, der nächste Bond dauert nur 120 Minuten. Und genau das ist ungefähr, so 20, 30 Minuten, die er zu lang geht. Die erste Hälfte ist gut, er lebt, wie gesagt, von seinen Momenten, der hat ein paar lustige Momente, der hat ein paar, weiß ich nicht, Bond-Meta-Momente und sowas, aber ich mag Lesen bin ich, ich mag die ganze Alpensachen irgendwie auch nicht und das ist halt schon echt viel vom Film. Wiederum ist es halt wahrscheinlich mit das beste Bond-Ende, was man haben kann. Mhm. Und das muss ich jetzt irgendwie ausgleichen und deswegen bin ich irgendwo bei 004 oder 003, aber ich gebe ihn 004, komm, einfach weil, ja, im Kontext der Bond-Filme ist das Ende einfach super.
Da stimme ich überein, ich bin noch bei 004.
Perfekt, ich habe zwar jetzt noch nichts in 003, aber vielleicht kommt das ja noch, vielleicht mit dem nächsten Film.
Wir schauen mal, der nächste Film von 1971 markiert dann nicht nur eine Rückkehr eines bekannten Regisseurs, nämlich Guy Hamilton, der schon Goldfinger vorher inszeniert hat, sondern auch des gewohnten Darstellers Sean Connery, der hier wieder die Rolle des James Bond übernimmt in Diamantenfieber. Diamonds are forever. Und da ist der Titelprogramm, es geht sehr viel um Diamanten. Bond ist am Anfang erstmal auf der Suche nach seinem Erzfeind Ernst Stavro Blofeld und tötet ihn anfangs auch dem Anschein nach. Es scheint da einen Doppelgänger zu geben, aber der landet in einer ekligen, kochenden Suppe und ist dann weg. Und im Folgenden geht dann der Blick nach Südafrika, dort werden wohl Diamanten abgebaut und von zwei sehr seltsamen Gestalten gestohlen und in die USA, über Paris in die USA geschmuggelt und diese beiden Gestalten bringen anscheinend jeden in dieser Kette irgendwie um. Hallo, der Christian aus der Zukunft hier. Kleine Korrektur an dieser Stelle, damit es nicht zum Aufstand der Hardcore-Bond-Fans kommt. Der Beginn von Diamantenfieber spielt natürlich nicht in Paris, sondern in Amsterdam. Das wollte ich bloß mal berichtigt haben.
Hallo, der Marius aus der noch weiter entfernten Zukunft hier. Mit der Korrektur von der Korrektur. Der Anfang von Diamantenfieber spielt natürlich auch nicht in Amsterdam. Das ist nur die erste Station von Sean Connery in der Schmuggelkette. Und Paris hat da überhaupt nichts drin zu suchen. Naja, jetzt reicht's aber auch wieder mit Korrekturen. Alle weiteren Fehler im Podcast dürft ihr wieder selber finden. Tüdelü!
Und Bond wird hingeschickt, um ja quasi sich in diese Kette einzuschleusen, um herauszufinden, wohin gehen eigentlich diese ganzen Diamanten. Dann kommt dann mehrfach dem Tod sehr knapp und stellt sich dann schlussendlich heraus, dass es einen gewissen Mr. White gibt. Das ist so ein Multimillionär, so ein Tech-Guru, der so ein bisschen Elon Musk erinnert. Hat er mich zumindest an Elon Musk erinnert. Der sowohl in Casinos macht, als auch in Weltraumforschung beziehungsweise Satelliten hochschicken. Und der wurde wohl entführt von Blofeld, der doch noch lebt. Und Blofeld hat seine Position eingenommen und will diese Diamanten nutzen, um einen Satelliten ins All zu schicken, der ganz, ganz massive Laser verschießt und mit denen er dann die Welt terrorisieren kann. Und Bond muss das verhindern.
Absolut. Wie immer. Muss er. Kann er nichts machen. Der beginnt fantastisch, wie ich finde. So richtig schön, schon fast rasant. Schon fast, also durch mehrere Settings. Ich glaube, am Anfang ist er irgendwie in Hongkong oder so. Oder China. Und dann weiter in Kairo. Also er verprügelt immer irgendjemanden. Der sagt dann so, fragt Marie und dann ist er irgendwie auf der Karibik und trifft dann so eine Schönheit und die sagt dann, nee, du musst noch da ein. Also,
finde ich schon sehr gut. Gibt erstmal eine Ohrfeige,
ja.
Mal, wo ist Blofeld?
Genau, und tötet ihn ja dann auch. Es ist quasi das Umgedrehte von You Only Live Twice, ne, wo am Anfang James Bond tot gefaked wird und hier wird halt Blofelds tot gefaked.
Fühlte sich für mich so ein bisschen an nach Altlasten loswerden, aber ist ja auch bloß quasi ein roter Hering, den sie da
auswerfen. Ja, genau. Ja, also es wäre sehr lame, wenn es wirklich der Tod von Blofeld gewesen wäre. Aber es ist ja nur eine falsche Fährte. Und dann, finde ich, macht der Film genauso schön weiter. Also diese Kette, in die er, du hast es so schön beschrieben, in diese Kette, wo er sich einordnet quasi, und diese Diamanten immer von A nach B, von B nach C, von, also dann sind sie irgendwie in Amsterdam, ne, wo noch was passiert, und dann geht's in die USA, wo sie dann irgendwann in Las Vegas rauskommen. Das fand ich auch einfach unterhaltsam, einfach weil es sich so entspannt angefühlt hat, ne? Also man erlebt halt jetzt nicht unbedingt, geht's jetzt nicht vorrangig um die Rettung der Welt, am Ende natürlich schon, aber es ist mehr so, ja, er muss halt gucken, wo halt diese Diamanten am Ende rauskommen. Und rein storytechnisch und rein, was dort passiert, ich kann da wiederum mich nur überholen, wie bei You Only Live Twice, da funktioniert vielleicht auch nicht alles, aber ich find's einfach unterhaltsam, tatsächlich. Auch weil es nicht so sehr auf Action geht, also auf riesen Action-Set-Pieces oder sowas, sondern halt mehr auf Inszenierung. Und wenn das einer kann, dann ist es natürlich Guy Hamilton.
Ich muss sagen, der Anfang hat mich, oder ich bin nicht wirklich reingekommen anfangs in den Film. Weil ich finde diesen Plot sehr konfus mit, da werden sehr viele Figuren auf einmal eingeworfen, die mir nicht ordentlich erklärt werden, wer, was für Funktionen die jetzt eigentlich erfüllen. Und es gibt ja diese Schmugglerin, ist das dann Tiffany Case, die am Ende nochmal sehr relevant wird, ne? Diese Schmugglerin in Paris, wo man am Anfang auch nicht so wirklich klar ist. Also die begrüßt Bond dann auch mit einem sehr lustigen Spruch, wo sie so halb bekleidet zu ihm kommt und er sagt, warte, ich hab's mir notiert, das muss ich nochmal vorlesen. Ein hübsches kleines Nichts, das sie da beinahe anhaben. Ja.
Ja, es ist noch besser ihr Spruch, als er, als James Bond den anderen, dessen Identität er angenommen hat, umbringt und dann sie sagt so, sie haben James Bond umgebracht.
Ja. Der Film, ja, aber ich wusste zum Beispiel nicht, was das für ein Typ ist, auf einmal, den er da im Fahrstuhl erledigt.
Ja, die wo er die Identität geklaut hat von ihm.
Ja, aber das hat er ja schon vorher. Also, und, aber auch diese beiden Psychos, also die beiden Psychos fand ich erstmal kurios, weil man die so, glaube ich, noch nicht vorher in irgendeinem Bond-Film gesehen hat. Das waren ja sehr, sehr abgefahrene Figuren auf einmal. Und aber trotzdem bin ich nicht gut in diesen Plot reingekommen, weil es einfach zu viele Orte und Funktionen und Figuren waren, die da auf einmal auf mich draufgeworfen wurden. Und als es dann in Vegas ist, da hat sich das dann so langsam ergeben.
Ja, ist ungefähr zur Hälfte, ne? Wo sie dann quasi in Vegas. Der Film ist, also Connery, vielleicht mal kurz Situation, warum er wieder da ist. Ich weiß, haben wir noch nicht gesagt, ne?
Nee, haben wir noch
nicht. Der Grund ist 1,25 Millionen Dollar, die er für diese Rolle bekommen hat, wenn ich noch richtig
erinnere. Und die vorher erstmal noch die doch eher suboptimalen Einnahmen von Geheimdienst Ihrer Majestät, der hat nur halb so viel gemacht wie der.
Ja, ja, absolut. United Artists wollte ihn unbedingt zurückhaben und haben deswegen diese Summe bezahlt. Connery, Mann, wie er ist, hat das meines Wissens nach gespendet. Großteil.
Ja.
Ganz, ich weiß es nicht. Aber guter Move von ihm zumindest. Er hatte ja gar keinen Bock mehr auf die Rolle. Warum er dann später nochmal zurückgekehrt ist, klären wir dann nochmal auf. Aber hier ist er wirklich, also es ist super unterhaltsam, aber es ist schon grenzwertig, wie locker er durch diesen Film kommt und wie lucky. Also wirklich, der verbrennt ja schon fast in einem Sarg.
So ja, nach dem genau, Motto. Die stopfen in einem Sarg, in dem es erstaunlich hell ist, und dann gehen die Flammen an und auf einmal ist er schon draußen. Also weil irgendjemand.
Ja, und wirklich, er richtet seinen Sakko und sagt so, jo, ich muss dann auch mal wieder weg, ne? Und er spaziert durch diesen Film, ohne Scheiß, er strengt sich nicht einmal an. Er geht irgendwann, wird sein Hotelzimmer von zwei CIA-Leuten bewacht und er geht aus dem Fenster raus, hängt sich auf so einen Fahrstuhl oben drauf und macht sich, glaube ich, eine Zigarette an und wartet, bis der Fahrstuhl dann oben ist und sieht erst ein paar Meter davor, oh, das könnte ein bisschen knapp werden.
Sean Connery. Aber es ist auch eine geile Szene.
Ja, absolut. Ich liebe
Sean Connery. Hatte ich mich direkt an Mission Impossible, war das 5, 4, erinnert gefühlt an diese Szene mit dem Burj Khalifa?
Weiß ich nicht. Ich habe die neuen alle nicht
gesehen. Ja, wo halt Tom Cruise draußen an diesem Mega-Hochhaus hängt.
Genau. Ja. Aber, also, Sean Connery war nie cooler. Das kann einen natürlich ein bisschen stören, weil es so ein bisschen die Ernsthaftigkeit wegnimmt aus dem ganzen Plot und so. Aber das ist wirklich ein smoother Bond, ne? Also der ist wirklich so, mir ist alles egal, ich komme hier durch. Und wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich wollte auch noch was zu Mr. Wind und Mr. Kidd sagen.
Okay, ja.
ich weiß immer nicht, wie ich dazu stehen soll. Ich weiß nicht, wie es dir genau geht. Einerseits sind es offen homosexuelle Charaktere in einem James-Bond-Film im Jahr 1971. Applaus dafür.
Ist das wirklich offen homosexuell?
Ja, doch.
Also es gibt 2, 3 Andeutungen, aber offen homosexuell, also es ist schon sehr durch die Blume
hindurch. Also wo sie den ersten Menschen umbringen, da halten sie Händchen und gehen weg. Also das ist schon.
Ja. Ja.
Also dass sie sich jetzt nicht noch küssen und im Bett zusammenliegen, da, solche Offenheit. Aber das wird schon ganz klar gesagt, das sind homosexuelle Charaktere.
Ja, okay, es ist schon deutlich, aber es hätte noch deutlicher sein können.
Jetzt spielen sie die Psychopathen diesen Film. Damit habe ich auch kein Problem, ne? Auch schönes Zitat für mich jetzt, auch Schwule können Psychopathen sein. So. Nur das Ende halt, wie sie überführt werden, erst dann fängt es, wie ich finde, sehr. Also, sie sind ein bisschen überdreht und ein bisschen so, ja. 70er Jahre mäßig halt überdrehte schwulen Figuren geschenkt von mir aus, aber am Ende werden sie halt überführt, weil Bond das schwule Parfum riecht.
Aftershave ist After zu süß so. Und zu also. Schwul. Oh, das war wirklich so, what? Dachte ich mir auch in dem Moment.
Ja, wobei am Ende auch so ein bisschen gefühlt vollkommen egal ist, weil sie ja eine Zeitbombe in diesen Dessert unterbringen.
Torte, die Torte.
Die komplett fake aussieht und sie bleiben aber dabei stehen, ne, machen noch irgendwie so hier den Wein und hier. Und man sieht aber, dass die Bombe so ein paar Minuten, also wirklich eine Minute später oder so explodiert. Also sie hatten jetzt nicht irgendwie Zeit, da noch dumm rumzustehen. Ja. Also es war merkwürdig, dass das Ende auf diesem Kreuzer, naja gut. Aber an sich, ich fand die Figuren trotzdem unterhaltsam, ne? Also wie sie auch, wie Bond spazieren sie durch diesen Film einfach nur und ja, Mr. Kid, jetzt ist er tot, ne? Ja, schade, ne? Also das ist auch einfach so ein blöden Spruch immer auf den Lippen.
Ja, die stechen halt komplett hervor aus dem, was man bisher gesehen hat an Figuren. Ich meine, man hat schon so ein paar exzentrische Figuren vorher gehabt, aber die sind wirklich wie so ein bisschen Störenfriede, als ob die da überhaupt nicht reinpassen. Und genau das macht die so interessant als Figuren. Da ist halt trotzdem sehr fragwürdig, wie die gezeichnet werden, wie die charakterisiert werden und wie dieser Film mit ihnen umgeht. Aber prinzipiell sind sie erstmal interessant.
Absolut, absolut. Also wir werten auf jeden Fall in Sachen Comedy und Sachen Unterhaltsamkeit den Film aus. Wobei der Film an sich das auch nicht braucht, weil der ist schon sehr unterhaltsam. Also ich finde, das ist kein sonderlich guter Bond-Film. Ne? Also er ist gerade was so Gadgets angeht und Story und Action, ja, maximal Mittelmaß, würde ich sagen. Aber ich finde, das ist einfach ein sehr guter Agenten, gute Laune-Film. Ne? Also nicht mehr und nicht weniger, aber ich habe mich da nicht einmal gelangweilt.
Ja, auch da gibt es wieder eine Fluchtsequenz, die zu lang ist, weil sie erst vom Land in die Stadt geht und dann in der Stadt auch noch mal weitergeht. Und die fängt nicht an mit einem Mondfahrzeug, weil wir sind ja jetzt vor zwei Jahren sind die Menschen auf dem Mond gelandet, die ersten Menschen, und jetzt 1971
dann wird
natürlich diese Mondlandung referenziert in einer Szene, die dort nachgestellt wird, und Bond steckt dann ins Mondfahrzeug und donnert durch die Wüste. Und auch das geht sehr leicht. Was auch sehr leicht geht, ist, als er dann den Milliardär da aufspürt und im Haus trifft er auf Bambi und Klopfer. Zwei sehr artistisch begabte Damen, die ihm erstmal so ein bisschen den Hintern versohlen. Und dann stoßen sie ihn in den Pool, drücken ihn nach unten und scheint ihm aber nicht auszumachen. Er kommt einfach hoch und drückt sie im Gegensatz nach unten. Und einer von denen taucht dann auch nicht mehr auf.
Doch. Die werden beide noch vom CIA verhaftet. Ja.
Also ich habe nur gesehen, wie die Schwarze auftaucht. Wie die Weiße auftaucht, das habe ich nicht mehr gesehen. Ne?
Ich bin mir da relativ sicher.
Zugemacht. Ja,
ja, aber auch er wird ja irgendwann in so ein Rohr eingeschlossen von diesen beiden und kommt dann auch irgendwie raus mit diesen zwei Arbeitern, die da sagen, oh, verdammt, jetzt ist wieder irgendwas falsch hier, und machen dann dieses Ding auf, und er kommt dann einfach raus, richtet seinen Sakko und sagt irgendwie, guten Morgen, mein Herrn, oder so. Also es ist
ja, hab meine Ratte verloren. Ach so, ich bin meiner Ratte Gassi gegangen.
Ich bin mit meiner Ratte Gassi gegangen, haben sie irgendwo gesehen oder so. Ja, einfach so. Ja. Und dann ist die nächste Szene. Also der Film hat schon, der ist inszeniert wie ein Austin Powers Film. Und, aber gerade diese lockere Inszenierungsweise von Guy Hamilton, Goldfinger war natürlich deutlich stärker nochmal, auch einfach, weil dann der Bösewicht vielleicht auch besser war und alles so ein bisschen drumherum. Ja. Aber rein vom Unterhaltungsgrad nehmen die sich nichts, wie ich finde.
Ja, der Bösewicht ist hier wieder Blofeld, sieht wieder anders aus als in den beiden Filmen davor. Hat diesmal Blofeld. Haare. Und jetzt können wir den Hinweis von vorhin auflösen. Es ist der Schauspieler, der in Man lebt nur zweimal den Henderson gespielt hat. Mhm. Taucht doch zweimal auf. Er hat sich irgendwie geklont, beziehungsweise er hat Doppelgänger, die dann Bond etwas verwirren. Und
Für eine Szene oder so.
Ja, für eine Szene. Und hat ansonsten, ja, ist halt der Standard-Bond-Bösewicht. Ist dann am Ende noch auf einer Ölplattform, wo dann das große Finale stattfindet.
Das ist auch nur, das ist auch nur dafür da, um nochmal ein großes, also das ist auch diese Übertretheit oder Überspitztheit, die mir wirklich stark und gut gefällt, sind dann auf dieser Ölplattform. Und warum sind sie dort? Einfach nur, damit es auf irgendeinem kleinen Areal jetzt ein Shootout geben kann und sie sich nochmal gegenseitig, die Raketen um die Ohren ballern kann. Und, aber auch das fand ich auch nicht zu lang. Das war auch mehr witzig inszeniert, wo er dann in seinem kleinen Mini-U-Boot ist und dann von James Bond von diesem Kran dort festgehalten wird und er schreit die ganze Zeit im Mikrofon, ich werde dich kündigen und so.
Und ja, ansonsten sind so die Nebenfiguren, die tatsächlich ein bisschen mehr Spaß gemacht haben mir. Man hat diese schöne Szene, in dem Q an den Spielmaschinen in Las Vegas steht und halt einfach an drei Automaten hintereinander zieht und aus jedem kommt der Jackpot raus. Das war so ein schöner Moment, wo auch mal Q so ein bisschen mehr machen durfte, als nur die Gadgets liefern.
Oder einen nervigen Kommentar machen, ja.
Und ansonsten mochte ich auch tatsächlich hier das Bond-Girl. Wir hatten sie schon erwähnt, die Schmugglerin,
Tiffany Case.
Tiffany Case, genau. Jill St. John spielt die. Die hat auch so ein paar schöne Szenen. Die Tankstellen-Szene ist so toll, weil da verfolgen sie jemanden, der dann an der Tankstelle hält und Bond sagt dann, hier, schneid dir mal den Weg ab, damit ich mich hinten in den Van rein schleichen kann. Und sie fährt halt einfach vor das Auto und bepöbelt den Tankwart und den Typen im Van auf so richtig guter Weise, so, dass Weise. Dass das hier wirklich abnimmt und so, mach den Mund zu, auf diese Weise wirst du Kindergeschäfte machen, so wirklich, also haut richtig rein und das mochte ich.
Absolut, ist bestimmt auch sehr lustig, wenn man den auf, wir haben den jetzt wieder auf Deutsch gesehen, wir gucken mal auf Deutsch einfach.
Deutsch, ja, aber da hat man auch ein paar schöne Sprüche, sagt dann, am Ende ist er dann ja hauptsächlich im Bikini und Bond versteckt eine Kassette in ihrem Unterteil und dann sieht Blofeld sie und sagt, du hast da ein eckiges Döschen im Höschen.
Ja, wir bekommen sehr lustige deutsche Übersetzungen der 70er Jahre. Im Original ist es, ich habe ein paar Szenen auf Original geschaltet, einfach falls es mir so komisch vorkommt. Zum Beispiel haben wir diese eine rothaarige Amerikanerin im Casino, die ziemlich schnell das Zeitliche segnet.
Nö, die wird nur in den Pool geworfen.
Ja, ja, später tut sie aber das Zeitliche segnen dann im Pool. Ist sie doch dann unter an so einen Stein gebunden.
Ach, das war sie?
Ich glaube,
ja. Ach, das war die? Ah, siehst du, aber da ist es schon wieder. Ich wusste nicht, wer die Frau ist, die da ertränkt wurde. Interessant zu wissen, dass das die waren.
Glaube ich. Also so habe ich es zumindest verstanden und sie sah halt so ähnlich aus. Naja, zumindest im Deutschen hat sie halt so einen Schnodder-Akzent, irgendwas halt einfach so, oh, ach du liebes Lieschen, so. Und im Englischen ist das natürlich alles auf den Gag gemünzt, dass die James Bond, mein Gott, darüber reden wir heute. Dass James Bond natürlich auf einen British-English beziehungsweise schottischen Akzent redet. Und hier natürlich irgendwie diese wilde Frau auf amerikanischen Slang redet und vielleicht nicht so viel im Kopf hat. Also hier machen sich auch nochmal die Briten über die Amerikaner lustig quasi.
Ja, ja.
Song haben wir noch.
Song. Ach, Diamonds Are Forever. Stimmt.
Forever.
Ich glaube, das ist ein Song, in dem die jüngere Generation vor allem durch das Kanye West Sample, also als Sample in einem Kanye West Song,
erst da weißt du wieder mehr als ich.
Ist. Aber ja, die Version ist natürlich geil.
Von Shirley Bassey hat ja auch schon Goldfinger gesungen. Also was verbindet man nicht mehr mit Bond-Songs als Shirley Bassey? Auf jeden Fall sehr, sehr schön gelungen. Ich mag Goldfinger noch ein bisschen mehr. Also da hat man wirklich dieses Goldfinger, was wir ja schon hatten. Und
naja, ich mag halt in beiden Songs, beziehungsweise auch in diesem Song, es ist einfach geil, wenn die Drums so ein bisschen einsetzen und ein bisschen Rhythmus reinbringen. Und das ist halt in der eigentlichen Fassung von Goldfinger nicht. Wir hatten es ja schon, das ist ja nur in irgendeiner anderen Version, die du auf unsere Playlist da gepackt hast. Aber der Song braucht Drums oder die Songs brauchen Drums, dann sind sie richtig geil.
Ja, dann kriegen sie nochmal richtig schön rein. Auch sonst die Abwandlung der Melodien und sonst was Soundtrack. Diamonds Are Forever und beziehungsweise Diamantenfieber finde ich sehr gelungen an sich. Passt zur insgesamt sehr schönen Inszenierung. Guy Hamilton kann ich auch einfach nicht böse sein. Mal gucken, er hat noch ein paar Bond-Filme gemacht. Ob ich nochmal böse sein darf. Aber sonst würde ich sagen, es ist nicht so gut wie Goldfinger. Es ist aber trotzdem sehr unterhaltsam. Und Schwierig. Aber er macht auch jetzt nichts Großartiges, ne? Er ist jetzt in keiner, keinen Aspekt irgendwie überdurchschnittlich gut für einen James Bond Film, außer vielleicht in seiner Comedy. Und ich würde ihn einfach, ich tue eine 005.
Okay, sehr großzügig. Ich gebe nochmal eine 004.
Nochmal eine 004. Okay. Ja, mal gucken, ob wir da noch ein bisschen was umstellen müssen. Umso mehr Bond-Filme wir schauen, umso mehr tut sich das ja auch zusammen clustern.
Genau, das ist auch der Plan.
Das ist der Plan. Mit diesem Plan machen wir demnächst weiter. Wie es so auch immer so schön heißt bei dem Ende von so einem Bond-Film. Es gibt demnächst weiter mit
Live and Let Die.
Live and Let Die und Roger Moore. Sehr gespannt darauf, um ehrlich zu sein, endlich mal ein bisschen Ordnung in das Chaos der Roger Moore-Filme in meinen Kopf zu bringen. Darauf könnt ihr euch freuen. Bis dahin gibt's aber noch andere Kinotagesstätten-Folgen. Zuhören jeden Freitag auf Spotify, iTunes und Co. Wir haben auch eine Webseite, kinotagesstätte.com oder Twitter. Auch dort heißen wir Surprise Kinotagesstätte. Also nur Kinotagesstätte, nicht Surprise Kinotag. Egal. Ich glaube, das hat jeder verstanden, oder? Ich bin mir sicher.
Ja.
Macht es gut, habt eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.